Seid auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht schon hinter mir, worum es heute geht, nämlich um Überlegung und Besonnenheit. Und das hat etwas auf sich. Ich sitze ja während des Gottesdienstes meistens dort, wo jetzt Martin sitzt, hinten an der Technik und bin da versteckt hinter den Bildschirmen und seit 2-3 Wochen ungefähr lag da neben einer der beiden Tastaturen ein Zettel mit einem aufgedruckten Bibelvers. Der hat mich mehr und mehr berührt und so, dass ich auch heute eigentlich darüber reden möchte. Und der Vers, von dem ich spreche, stammt aus den Sprüchen und zwar aus dem Kapitel 3, der Vers 21. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen, bewahre Überlegung und Besonnenheit. Und bevor wir uns nun näher mit dieser Aussage aus diesem Vers befassen, möchte ich beten. Ja, himmlischer Vater, danke, dass wir hier sein dürfen, Herr. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen im Lobpreis, Herr. Danke, dass wir auch dein Wort hören dürfen, dein wunderbares Wort, Herr, und bitte dich von ganzem Herzen, bist du jetzt mit uns, Herr, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, Herr, und ich bitte dich auch von ganzem Herzen, dass du auch mit mir bist, dass ich das einfach in aller Kraft vortragen kann. Du hast zu deinen Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, Herr, und das gilt ja noch viel mehr für uns, Herr. Und mit dir ist aber alles möglich, Herr. Und danke, dass wir auch wissen dürfen, dass du jetzt mitten unter uns bist mit deinem Heiligen Geist, Herr. Amen. Nun, auf diesem Zettel stand nicht nur dieser eine Vers 21, sondern auch noch die beiden darauf folgenden. Und wir schauen uns aber insgesamt sogar 6 Verse an, weil sie eine Gesamtheit bilden und eine Aussage machen und eben zusammengehören und weil wir dort auch noch die Begründung dafür finden, wieso wir denn eigentlich Überlegung und Besonnenheit bewahren sollen. Ich hoffe, ihr könnt das noch, kann man das lesen noch, oder? Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen, bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Also niemals, also zu keiner Zeit sollen wir Überlegung und Besonnenheit aus den Augen verlieren. Dies lehrt uns dieser Vers, also der Vers 21 aus den Sprüchen und er verheißt uns auch sehr viel, wenn wir dieser Aufforderung auch wirklich Folge leisten. Was aber ist nun genau mit Überlegung und Besonnenheit gemeint? Dem wollen wir jetzt nun mal nachgehen. Andere Übersetzungen, wie zum Beispiel die Zürcher Bibel von 2007, verwenden übrigens Klugheit und Umsicht anstelle von Überlegung und Besonnenheit. Und ich brauche immer die Schlacht der 2000 Bibel. Und eigentlich gefällt mir Klugheit und Umsicht fast besser als Überlegung und Besonnenheit. Ich möchte auch nun wieder einmal, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, Wikipedia bemühen und schauen, wie dort die beiden Begriffe umschrieben oder definiert werden. Das ist ein bisschen wie immer, ein bisschen hölzern und trocken formuliert, aber ich kennt ja das. Gemäß Wikipedia versteht man unter Klugheit die Fähigkeit zu angemessenem Handeln im konkreten Einzelfall und Berücksichtigung für die Situation, für die alle relevanten Faktoren in einer bestimmten Situation und für die Handlungsziele und Einsichten, die der Handelnde kennen kann. Und das griechische Wort dafür kann auch mit Vernunft übersetzt werden. Und Klugheit kann zumindest in zwei Richtungen abgegrenzt werden. Das ist auch noch interessant, was Sie da schreiben. Im Gegensatz zu dem auf das allgemeine gerichtete Wissen, also wenn man zum Beispiel alle Hauptstädte der Welt auswendig kennt, kann sich die Klugheit auf den einzelnen konkreten Fall richten. In beiden, also es ist nicht etwas, was man auswendig lernen kann, wie die Hauptstädte der Welt. In beider Hinsicht kann entweder die Absicht verfolgt werden, das moralisch Gute, Zuträgliche und ethisch Angemessene zu erreichen. Ich hoffe, dass das uns beschreibt. Auf der anderen Seite kann es auch den Charakter einer Bindung an die Lebensführung von Schlauheit, Gerissenheit, Tücke und Verschlagenheit kann so ausgeprägt sein. Etwa so wahrscheinlich, das steht nicht in Wikipedia, so wie der unehrliche Verwalter in Lukas 16. Der war ja auch ziemlich gerissen, verschlagen und schlau. Auch eine Art Klugheit wird sogar dort noch ein schwieriges Gleichnis, wird ja auch dort wird sogar noch gelobt, dass wir von ihm lernen können. Aber er war doch recht verschlagen. Und die Besonnenheit bezeichnet dann im Unterschied zur Impulsivität die überlegte, selbstbeherrschte Gelassenheit, die besonders auch in schwierigen natürlich und heiklen Situationen den Verstand eben quasi gewinnen lässt oder die Oberhand behalten lässt und damit vorschnelle und unüberlegte Entscheidungen oder Taten zu vermeiden. Und während Besonnenheit auf den rationalen Aspekt hinweist, betont dann die Gelassenheit eher die emotionalen Anteile innerer Ruhe, immer noch gemäß Wikipedia. Das ist das, was Wikipedia zu diesen beiden Begriffen zu sagen hat. Und wie gesagt, halt ein bisschen trocken formuliert. Aber unsere Quellen sollten ja nicht Wikipedia oder ähnliche Seiten sein, sondern die Bibel, Gottes Wort. Dort ist das nicht trocken formuliert. Aber bevor wir nun nachforschen, was die Bibel zu sagen hat, möchte ich noch einen Spruch oder ein Motto oder wie man das auch immer nennen mag, von einem meiner früheren Chefs zitieren. Der war, der war nicht Christ, oder? Und ich war zu der Zeit auch noch nicht Christ. Und der hat immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal gebracht habe, er hat immer gesagt: Matthias, wenn es pressiert, muss man langsam machen. Und das hat etwas für sich. Ich habe mir das zu Herzen genommen und versucht, es im täglichen Leben anzuwenden. Und das war eben, wie gesagt, noch vor der Zeit, also in der Zeit, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Und diese Aussage steht ganz ähnlich im Vers 5 der Sprüche, aber im Kapitel 21, das hat mein Chef sicher nicht gewusst. Und dort steht: Die Überlegungen des Fleißigen sind nur zum Vorteil. Also die Überlegungen, das ist mal etwas Gutes, oder? Wenn man sich etwas überlegt, sind nur zum Vorteil, aber wer allzu sehr eilt, hat nur Schaden davon. Das ist eigentlich eine ähnliche Aussage, wie eben, wenn es pressiert, sollte man sich die Zeit nehmen. Zuerst denken, dann überlegt, handeln und eben nichts über das Knie brechen, so husch, husch, und dann kommt es meistens nicht gut. Und eine ähnliche Aufforderung zur Besonnenheit finden wir auch im ersten Kapitel des Jakobusbriefes in den Versen 19 und 20, wo es ums Zuhören und ums Reden und ums nicht zornig werden geht. Dort lesen wir: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und Jakobus fordert uns hier auch, oder auch hier wie immer in sehr klaren Worten auf, quasi unser theoretisches Christsein so in Anführungs- und Schlusszeichen abzulegen. Und das ist, glaube ich, überhaupt eines der zentralen Botschaften des Jakobusbriefes, dass wir aufgrund des Glaubens ins Handeln kommen sollen. Und dass wir eben viel mehr quasi, also die Theorie auch in Anführungs- und Schlusszeichen, die sollte eben in der Praxis Anwendung finden. Und das sollte eigentlich, unser Christsein sollte täglich in der Begegnung mit anderen Menschen sichtbar gelebt werden. Wir werden ja auch aufgefordert, Licht und Salz zu sein in der Welt. Deshalb sollten wir schnell sein, im einander zuhören und langsam im Reden und im Zornig werden. Und alle drei sind eigentlich gegen unsere Natur oder zumindest der meisten Menschen, denn diese will lieber reden als zuhören. Und ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal erzählt habe, vor Jahren noch, das war also vor über 20 Jahren, irgendwie in den 90er Jahren, noch zu Swissair-Zeiten, als ich noch bei Swissair gearbeitet habe, konnte ich einen Moderationskurs besuchen, wo es auch darum ging, zu lernen, wie man Sitzungen leitet. Und da mussten wir eine ganz, ganz unangenehme Übung machen. Wir mussten zu zweit über irgendein kontroverses Thema diskutieren. Jeder hatte dann die eine Rolle, damit wir richtig schön in Streit gerieten. Und die Regel war nun, dass man zuerst zusammenfassen musste, was das Gegenüber gesagt hat, bevor man selbst antworten konnte. Man war also gezwungen, dem anderen richtig zuzuhören, weil sonst konnte man das Gehörte gar nicht zusammenfassen. Und das ist eine wirklich saudofe und extrem anstrengende Übung. Das könnt ihr vielleicht mal zu Hause ausprobieren. Die war zugleich sehr lehrreich war für mich und auch für alle anderen und hat uns gezeigt, wie erschreckend wenig wir eigentlich richtig zuhören, sondern vielmehr, während der andere noch spricht, schon in Gedanken unsere Replik oder giftig vorbereiten, so eine Diskussion irgendwie der Chef mit dem Angestellten, der mehr Lohn will, irgend so etwas, denken wir schon unsere Antwort aus und hören gar nicht richtig zu, was das Gegenüber sagt. Das ist eine ziemlich bittere Erkenntnis und ich habe das bis heute eben nicht vergessen und versuche, das damals Gelernte anzuwenden und mit allzu viel Erfolg, also kann ich nicht selbst beurteilen, aber wage es eigentlich zu bezweifeln. Oder? Kommt man immer wieder, fällt man in diese Falle hinein, dass man gar nicht richtig zuhört. Und wenn es ums Reden geht oder ums vorschnelle Reden, dann gibt es bei den allermeisten Menschen ein von Gott genial irgendwie eingerichtetes Instrument, so eine Art Bremse, um in gewissen Situationen größeren Schaden eben beim Reden zu verhindern. Und dieses Instrument ist so eine Art Barriere oder Schranke zwischen Hirn und Mund. Ich bin ja jetzt natürlich kein Neurologe und weiß nicht, wie das im Gehirn genau funktioniert. Also ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer. Aber jedenfalls ist es Tatsache, dass es bei den meisten Menschen in den meisten Situationen klappt und funktioniert. Und diese Schranke verhindert, dass eben die Gedanken da aus dem Kopf zu schnell da aus dem Mund rausgehen und sondern vorher noch einmal quasi geprüft und überdacht werden können, quasi so eine interne Qualitätskontrolle. Geht alles sehr schnell dann. Und bei manchen Menschen ist diese Schranke äußerst ausgeprägt vorhanden und extrem funktionstüchtig. Und diese Menschen wiegen ihre Worte eben sorgsam ab. Und es passiert selten, dass sie etwas Unbedachtes sagen, das sie nachher bereuen müssen. Und sie werden natürlich von den anderen entsprechend als besonnen und vernünftig wahrgenommen. Und dann gibt es auch andere Menschen, bei denen ist diese Bremse, diese Schranke, diese Barriere vielleicht eher offen und die Bremse funktioniert nicht so richtig. Und dann geht es halt schnell, dass die Gedanken dann schon schnell aus dem Mund rauskommen und die Zunge das schon alles formuliert hat. Und bei Kindern, bei kleinen Kindern ist es eigentlich normal noch, oder? Und das führt ja immer wieder dazu, diejenigen, die Kinder haben, die wissen das. Es gibt dann peinliche Situationen, oder? Wenn da, oh, sieh mal die Papi, die dicke Frau. Dass die Eltern sich dann fast schämen müssen für die Kinder, die eben diese Bremse noch nicht haben, die gibt's dann eher, die wird dann offenbar erst später irgendeinmal ausgebildet. Aber erwachsene Menschen, die eben auch nicht so gesegnet sind mit einer solchen Schranke, die reden sich dann bei Vorgesetzten, bei Partnern oder auch bei anderen Menschen schnell um Kopf und Kragen. Und je mehr sie dann reden, desto größer wird dann oft der angerichtete Schaden noch. Und dann gilt dann das, was uns in Sprüche 10, 19 gelehrt oder gesagt wird. Und dort lesen wir, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Also wer diese Schranke im Kopf irgendwie hat und kontrollieren kann. Aber nicht nur unbesonnenes und unüberlegtes Reden kann großen Schaden anrichten, sondern auch das mangelnde oder nicht richtige Zuhören. Michelle, unsere Tochter, fragt mich immer wieder, wenn ich gerade mit etwas beschäftigt bin und sie will mir etwas erzählen und merkt dann, dass ich nicht so richtig zuhöre, sagt sie, Papi, lass ich mir überhaupt zu? Und leider muss ich dann sagen, dass diese Frage in solchen Momenten nicht ganz unberechtigt ist. Und also ich bin also immer noch am Üben, trotz des Kurses. Und eben an der Art und Weise, wie wir einander aufeinander hören oder eben auch nicht und wir miteinander reden, wird auch deutlich, was uns der andere bedeutet, oder wir machen es deutlich, was uns der andere bedeutet. Wer einem anderen richtig zuhört, ihm sein Ohr leiht, wie man so sagt, und ihm damit auch seine ganze Aufmerksamkeit schenkt, nimmt sein Gegenüber ernst und wichtig. Wer dagegen langsam hört und schnell redet und den anderen nicht ausreden lässt, und vielleicht ständig dazwischen redet sogar, nimmt sich immer wichtiger als den anderen. Und auch da bin ich noch am Üben und wahrscheinlich wir alle. Schnell hören und langsam zum Reden, aber vor allem sollen wir langsam auch zum Zorn sein. Das ist auch das, was Jakobus uns in den beiden Versen da lehrt. Und wer seinem Zorn nicht sofort freien Raum lässt, sieht die ganze Sache anschließend mit großer Wahrscheinlichkeit schon viel gelassener. Langsamer Zorn ist in der Regel auch abgeschwächter Zorn, weil er kann nicht stundenlang auf 180 sein. Das ist wahrscheinlich keinem Menschen, Gott sei Dank, gegeben. Dem Zorn ist es eigentlich schon am wohlsten, wenn er sofort raus kann, so wie ein Vulkanausbruch. Und einer meiner besten drei Freunde als Kind, der war jähzornig. Das ist auch etwas, paar Faktoren heftiger als normaler Zorn. Wenn er zum Beispiel ein paar Mal hintereinander irgendwie im Eile mit Weile oder weiß ich was verloren hat, dann kam es in der Regel zu einem geradezu unglaublichen und richtig fürchigen Zornausbruch, also wirklich wie ein Vulkanausbruch, da muss man ihn einfach in Ruhe lassen, so 10 Minuten oder so, und dann ging das wieder zurück und verschwand dann wieder völlig. Aber Überlegung und Besonnenheit waren in solchen Situationen, die zum Glück nicht so häufig vorkamen, aber dann wirklich Mangel waren. womit wir mit Überlegung und Besonnenheit eben wieder beim eigentlichen Thema wären. In Lukas 14, in den Versen 28 bis 30, zeigt Jesus seinen Jüngern und auch der umstehenden Menge auf, dass sie sich vorher im Klaren sein sollen, was die Kosten der Nachfolge sein werden. Sie sollen sich das also vorher gut überlegen und mit Besonnenheit entscheiden. Er zeigt ihnen das am Beispiel des Baus eines Turmes. Und wir lesen da in den erwähnten drei Versen: Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Es geht also um einen Mann, der einen Turm bauen will, vielleicht einen Wachturm, für einen Weinberg oder was für einen Turm auch immer. Und für so ein anspruchsvolles Projekt muss der ja wahrscheinlich schon lange vor dem ersten Spatenstich überlegen, wie soll der Turm aussehen, wie viel Geld brauche ich dafür, was kann ich selber bezahlen und bekomme ich allenfalls einen Kredit, und erst wenn dann die Finanzierung sichergestellt war und der Bauherr weiß, worauf er sich nun einlässt, dann kann er mit seinem Projekt beginnen. Aber vor lauter Begeisterung, quasi aus einer Laune heraus, einfach mit dem Bauen anfängt, dem kann es dann passieren, dass schon nach dem, wenn die Decke des Kellers betoniert ist, sein Konto schon leergeräumt ist. Und dann geht es nicht mehr weiter und es bleibt eine Bauruine zurück, über die jeder, eben wir gelesen haben, dann zu spotten beginnt. Und so ein bitteres Scheitern kann man vermeiden, wenn man vorher nachdenkt und die Kosten überschlägt. Und Jesus benutzt dieses Bild, wie gesagt, um die Notwendigkeit zu betonen, die Kosten zu überschlagen, ehe man ihm nachfolgt. Er vergleicht das christliche Leben mit einem Bauprojekt und in einem zweiten Bild auch noch mit einem Krieg. Jemand, der einen Turm oder ein Haus oder was auch immer bauen will, setzt sich zuvor hin und berechnet eben in aller Ruhe die Kosten und auch alle anderen Aspekte des Bauens. Und wenn er nicht genug Geld zur Ausführung hat, so beginnt er natürlich gar nicht erst damit. Das wäre ja töricht. So sollen es auch die Jünger halten. Sie sollen zuerst die Kosten überschlagen, ob sie wirklich ihr Leben von ganzem Herzen Jesus Christus übergeben wollen. Andernfalls werden sie vielleicht überschwänglich beginnen und dann irgend einmal ausbrennen. Aber diejenigen, die dranbleiben, die haben eine ganz wunderbare Verheißung im Zusammenhang mit dem uns geschenkten Geist. In einem sehr persönlichen Brief an den jungen Mitarbeiter Timotheus schreibt Paulus im ersten Kapitel, im Vers 7, das ist ein wunderbarer Vers, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit oder der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns einen Geist gegeben, der uns die Furcht nehmen möchte. Gott ist mit uns. Sein Heiliger Geist möchte uns innere Ruhe schenken, gerade auch dann, wenn es eben draußen stürmt und nicht angenehm ist. Ich habe das nachgeschaut, in der Bibel steht 65 Mal, fürchte dich nicht. Genau in der Formulierung, dann gibt es noch die Mehrzahl, fürchtet euch nicht oder irgendwie. Aber genau in der Formulierung, fürchte dich nicht, steht 65 Mal in der Bibel. Und diese innere Ruhe und Gelassenheit, die uns Gott schenken möchte, ist notwendig, wenn wir durch äußere oder innere persönliche Krisen gehen müssen. Und da ist Angst oder Furcht, das waren ja noch nie gute Ratgeber. Wir haben also nicht einen Geist der Furcht oder der Verzagtheit geschenkt bekommen. Aber was für ein Geist ist das denn, den wir erhalten haben? Paulus spricht hier vom Heiligen Geist in drei so Ausprägungen, wenn man das so sagen kann, und die natürlich miteinander verknüpft sind und nicht auseinanderdividiert werden können. Wo wir diese drei, die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit im Alltag geschenkt bekommen, können wir den Herausforderungen eben dieses Alltags gelassen oder zumindest gelassener begegnen. Gott gibt uns die Kraft für die Aufgaben, die er uns auch im Leben stellt. Es ist nicht so, dass Gott uns mit etwas beauftragt und dann sagt, ja, schaut mal, wie da zurechtkommt. Nein, Gott lässt uns natürlich nicht allein. Und Jesus Christus hat uns versprochen, uns nahe zu sein, und zwar immer. Und durch Jesus Christus verfügen wir auch über all die Kraft, die notwendig ist, um das zu tun, was uns aufgetragen ist, oder einfach all das, was das Leben auch uns von uns fordert. Und wir dürfen auch jederzeit um diese Kraft im Gebet natürlich bitten. Und Paulus weiß ja selbst ganz genau, wovon er spricht. Immerhin ist er derjenige, dem Jesus sagt, nachdem er dreimal wegen seiner Schmerzen da irgendwie im Rücken gebetet hat: Lass dir an meine Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Kraft in aller Schwachheit, in den täglichen Herausforderungen, Niederlagen, in unserem Versagen. Das möchte Gott uns geben. Und Gott hat uns eben auch den Geist der Liebe gegeben. Und Furcht und Liebe passen überhaupt nicht zusammen. Und das sage nicht ich, sondern Johannes schreibt das in seinem ersten Brief im Kapitel 4 im Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und was die Liebe ist, das schreibt ja Paulus im Korintherbrief in sehr bewegenden und aber auch herausfordernden Worten. Da lesen wir unter anderem: die Liebe ist geduldig, prahlt nicht, sie ist taktvoll, lässt sich nicht zum Zorn reizen, freut sich an der Wahrheit. Und nicht nur das, am Ende heißt es, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und wer Jesus hat, hat auch den Geist der Liebe, seinen Geist, den Heiligen Geist, wie wir gesehen haben. Wenn wir im Geist Jesu leben, im Geist der Liebe, dann brennen wir wieder für ihn und für die Menschen, so wie es Jesus selbst tat. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und das Dritte, womit uns Gott ausrüsten will, dem Heiligen Geist, ist eben mit dem Geist der Besonnenheit. Vielleicht ist der Besonnenheit wichtiger denn je, weil heute aus irgendeinem Grund ja alles so super schnell gehen muss, und dann ist es vielleicht wohltuend, wenn wir daran erinnert werden, dass wir überlegt, weise und in einer gesunden Art auch langsam denken und leben sollen. Das können wir auch für das Leben insgesamt anwenden und vielleicht, wenn wir das möchten, einen entschleunigten Lebensstil pflegen. Das machen ja oder versuchen ja einige, wenn das irgendwie möglich ist. Aber ganz sicher sollten wir besonnen sein, wenn wir mit einem Problem konfrontiert werden. Bevor wir nun in eine fast panische Aktionitis hineinverfallen, sollten wir zuerst einmal innehalten und schauen, worin das Problem überhaupt besteht und wie eine Lösung aussehen könnte. Und da können wir auch in solchen Augenblicken zu Gott beten um Hilfe. Und all das können wir eh nur, wenn wir ruhig bleiben. Und das tun übrigens auch Piloten, auch wenn ein noch so schwerwiegendes Problem auftritt, beginnen sie nicht einfach wie wild auf irgendwelchen Knöpfen im Cockpit herumzuhantieren, sondern was machen sie als erstes? Werden sie dazu angehalten, das üben sie auch, oder? Dann nehmen sie die Checkliste und die arbeiten alle Punkte auf der Checkliste ab, auch in extremen Situationen. Und die sind genau dafür gemacht. Gott schenkt uns diesen Geist der Besonnenheit und wir dürfen uns immer daran erinnern, dass wir damit ausgestattet sind. Ich möchte uns zum Schluss nochmals daran erinnern, was Gott uns verheißen hat, wenn wir die Überlegung oder eben Klugheit und die Besonnenheit oder Umsicht bewahren. Ich lese nochmals die Verse 22 bis 26 aus Sprüche 3. Also es tut mir jetzt leid, das habe ich das Copy-Paste-Fehler da oben. Das ist nicht Jakobus, sondern das ist sind Sprüche, die Verse 22 bis 26 sollte da stehen. Das muss ich noch ändern. Sie werden, also die Überlegung und die Besonnenheit, deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals. Dann wirst du sicher auf deinem Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen. Und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Damit möchte ich abschließen, denn dem ist wirklich nichts mehr beizufügen. Amen.